Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Geschichten sind was Wunderbares. Die meisten Menschen lieben Geschichten. Ob von Mund zu Mund, wenn jemand kommt und sagt, du hast du schon gehört, ich muss dir was erzählen. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Oder auch in einem Buch niedergeschrieben, wahre Geschichten, ausgedachte Geschichten. Wahre Geschichten ergeben insgesamt die Geschichte. Gibt sie auch in Filmformat, in Dokumentationsformat, Geschichten oder die Geschichte. Unterhaltsam, auch lehrreich, manchmal heißt es ja auch, und die Moral von der Geschichte. Wir schauen auch in die Vergangenheit, hören uns auch Geschichten an, um etwas für heute zu lernen, um uns besser zu verstehen, wo kommen wir her, wer sind wir, und um für die Zukunft zu lernen. Es ist ja eine spannende Frage, können wir Menschen aus der Geschichte lernen? Es gab immer besondere Texte, besondere Geschichten, die zu Zeiten oder in Kulturen besonders prägend waren. Wir haben gerade die Weihnachtsgeschichte wieder und wieder gehört. Eine Kernerzählung für unsere Kultur. Für die jüdische Kultur, für das Alte Testament ist es diese Exodus-Geschichte, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das ist eine der Kernerzählungen, die jedes Jahr immer wiederholt wurde. Wisst ihr noch, erinnert euch, denn dort lernen wir etwas über uns und verstehen, wer wir sind und wer Gott ist. Georg Friedrich Händel hat 1738-39 ein Oratorium geschrieben, Israel in Ägypten. Und der Text, der besteht im Grunde nur aus Bibelzitaten. Und als Vorbereitung wollen wir uns diese Geschichte noch mal etwas genauer anschauen und überlegen, was können wir aus dieser alten Geschichte mitnehmen, lernen, wo spricht Gott uns an, wo finden wir uns wieder? Und heute beginnen wir mit der Ausgangssituation, gefangen im Leid. Ich lese das erste Kapitel des zweiten Buches Mose. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Haus: Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali und Gad und Asser. Und alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusammen waren 70 an der Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Die Geschichte kennen Sie, oder? Diese Josefsgeschichte. Da hat übrigens Händel auch ein Oratorium zugeschrieben. Es beginnt hier also im zweiten Buch Mose mit der Anknüpfung an das Ende des ersten Buchs Mose, mit der Erzählung, wie die Familie, Josefs Familie, Josef und seine Brüder nach Ägypten gekommen sind. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, diese Josefsgeschichte. Das sind die letzten Kapitel des ersten Buches Mose, von Kapitel 37 an. Eine Familiengeschichte über Neid und Bevorzugung, Arroganz und Hass. Eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Und es lohnt sich wirklich nochmal, diese Kapitel nachzulesen. Also falls Sie heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit haben, schlagen Sie mal auf, 1. Mose 37. Und dann lesen Sie mal die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und das hier ist jetzt die Fortsetzung. Also, sie kamen nach Ägypten und da sind sie jetzt. Und dann heißt es, als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll war. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Josef und seine Familie kommt nach Ägypten. Es war ja die Rettung vor der Hungersnot, die in Israel herrschte. Und in Ägypten waren die Kornkammern voll aufgrund der Träume. Kennen Sie vielleicht die 7 mageren Jahre, die 7 fetten Jahre und die 7 fetten Kühe und die 7 mageren Kühe. Und Josef hatte dafür gesorgt, dass in Ägypten die Kornkammern voll waren. Und jetzt waren die Israeliten in Ägypten und sie mehrten sich. Und sie wurden ein großes, starkes Volk. Das Volk Israel ist gerettet und es fühlt sich wohl in Ägypten. Es breitet sich aus. Es ist ein Happy End. Das ist das Happy End der Josefs Geschichte. Und so könnte es auf den ersten Blick aussehen, dass man sich hier zurücklehnt und sich freut mit dem Volk Israel. Wow, Gott hat es gut gemacht, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Hier ist jetzt Wohlsein. Aber wir wissen ja, es ist erst der Anfang einer nächsten Geschichte. Es ist Teil einer viel größeren Geschichte. Und das ist oft so, dass die einzelnen Erzählungen, das, was Menschen erleben innerhalb von ein paar Jahren, Teil einer noch größeren Geschichte Gottes mit seinem Volk ist. Wir sehen oft nur einzelne Abschnitte, aber Gott hat eine ganz große Linie im Blick, die Heilsgeschichte. Nicht nur irgendeine Geschichte, sondern die Heilsgeschichte. Und das kann man bei Josef vorher schon sehen, diese Achterbahnfahrt, wo Josef am Ende resümiert und sagte, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen. Gottes Plan entfaltet sich. So ähnlich haben wir das letzte Woche in der Predigt von Pastor Tim Henselmeier gehört. Die verschiedenen Wege, die Gott uns führt. Nach der Geburt Jesu, wo alles schön war, kam die Flucht nach Ägypten. Und jetzt sind wir übrigens wieder in Ägypten. Das erste Buch Mose endet mit der Rettung des Volkes Israel durch diese in der Hungersnot und dem Umzug nach Ägypten. Aber hier ist jetzt noch nicht Schluss, es ist noch nicht das Happy End, sondern Gott hat noch viel mehr vor. Er will nicht nur das Volk Israel in Ägypten gut gedeihen lassen, sondern er hat ja Rettung der Welt im Sinn. Er will das Volk ins gelobte Land führen, er will sich zeigen, er will einen Bund schließen. Gott hat einen ganz großen Rettungsplan. Und das ist wichtig für uns. Denn auch wir sehen in unserem Leben immer nur diese kleinen Abschnitte. Wir sehen, was gerade vielleicht alles nicht gelingt, wo Gott uns wieder in schwere Wege führt. Aber Gott hat ein großes Ziel im Blick. So ein bisschen wie in der Medizin, wo die Heilung einer Krankheit auch durch einen schweren Weg geht, zum Beispiel über eine Operation oder der Zahn muss erst gezogen werden. Es muss erst schlimmer werden, bevor es dann wieder besser wird. Oder erst muss eine Chemotherapie unternommen werden. Aber es ist ein gutes Ziel. Am Ende steht Heilung und Rettung, auch wenn der Weg noch mal schwer wird. Und so machen wir uns jetzt auf einen schweren Weg. Von diesem Happy End der einen Phase geht es jetzt noch mal durch einen schweren Weg hin zum guten Ziel. Denn es heißt jetzt, da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden, denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Land hinaufziehen. Klingt logisch, ne? Die Ägypter realisieren, wir haben hier ein ganz starkes Volk in unserer Mitte. Vielleicht ist das gefährlich für uns. Und jetzt setzt die schwere Zeit ein. Man setzte Fronvögte über sie ein, die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Jetzt beginnt die Zeit der Versklavung, des Leides und der Unterdrückung. Und jetzt heißt es aber, je mehr die Ägypter das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor den Israeliten. Gott legt dem Volk eine Last auf, aber er trägt es auch. Gott schenkt Kraft in dem Leid, schenkt Gott Kraft, sogar so viel, dass das Volk noch größer wird. Und das ist etwas ungeheuer Wichtiges. Gott lässt uns leiden, ja. Gott lässt das Volk hier in die Sklaverei gehen. Das waren ja noch nicht mal die Sünden des Volkes. Das Volk hatte noch nicht mal was falsch gemacht. Und Gott lässt das zu. Vielleicht ist es sogar sein Plan. Aber er lässt das Volk nicht alleine, sondern er stärkt. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, heißt es in Psalm 68. Und das ist für uns so tröstlich und so verheißungsvoll. Gott legt auch uns Lasten auf, aber er hat nicht nur ein gutes Ziel. Es ist nicht nur letztlich die Rettung, sondern er hilft uns auch auf dem Weg. Spürst du das? Vielleicht hast du gerade eine Last zu tragen. Ich habe schon so oft Menschen gehört, die erzählt haben, wir haben uns so getragen gefühlt, auch durch die Gebete der anderen. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Ja, es wird aber noch schlimmer, denn es heißt jetzt weiter, da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, die sie mit Gewalt auferlegten. Die Last wird schier unerträglich. Demütigung, körperliche Ausbeutung. Das Leben wird zur Hölle, wird eine Qual. Wir haben eben in der Lesung gehört, dass Gott uns nicht über unsere Kraft versucht. Das ist auch ein großer Trost. Gott hilft uns und er lädt uns nichts auf, was zu schwer ist für uns. Also Gott gibt uns die Kraft, das zu tragen, was Gott uns auferlegt. Auch wenn es unendlich schwer ist. Es ist nicht zu schwer. Und dann heißt es weiter, der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen. Jetzt kommen die Hebammen ins Spiel. Weiß eigentlich jemand, wie die beiden heißen, die gleich erwähnt werden? Das ist so eine Bibelkundefrage. Gibt es irgendjemanden, der weiß, wie diese beiden Hebammen haben? Der gewinnt heute Morgen das Bibelkunde-Rätsel. Gibt es jemanden? Ich hätte es nicht gewusst, also ist nicht schlimm, wenn es keiner weiß. Kann man Leute mit beeindrucken, wenn man weiß, wie die beiden Damen hießen. Also der König von Ägypten sprach jetzt zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua. Schifra, Pua. Ist ganz toll auch erzählt, jetzt werden auf einmal zwei Hebammen rausgegriffen. Es hat bestimmt mehr gegeben. Jetzt sagt der König, der Pharao, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es eine Tochter, lasst sie leben. Das ist übrigens wieder eine Parallele zur Geschichte von Jesus. Letzte Woche ging es auch um einen Kindermord. Aber den Kindermord des Herodes in Jerusalem, aufgrund dessen dann die Familie von Jesus nach Ägypten floh. Das ist so das ultimativste Mittel eines Herrschers. Wenn man ganz verzweifelt ist, dann fängt man an, Kinder zu morden. Schrecklich. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Die Hebammen sind hier die Helden. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Und jetzt gibt es eine Notlüge, steht in der Bibel. Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Die Hebammen sind hier die Heldinnen der Geschichte. Sie fürchteten Gott, heißt es da. Und das ist ein toller Satz. Bleiben wir kurz stehen. Das ist ja so eine etwas veraltete Ausdrucksweise. Ich weiß nicht, wer von uns von sich selber sagen würde, ich fürchte Gott. Ein gottesfürchtiger Mensch hört sich schon ein bisschen besser an. Martin Luther hat in seinem kleinen Katechismus bei den Erklärungen es immer so formuliert, wir sollen Gott fürchten und lieben. Das ist eine schöne Mischung zwischen Autorität und Beziehung. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Wenn ich Gott fürchte, geht es nicht in erster Linie um Angst und um Druck, sondern es geht um die Frage, wo stehe ich in Bezug auf Gott? Stehen wir auf einer Ebene, auf Augenhöhe, oder steht er über mir und darf mir etwas sagen? Ich meine, das ist ja für uns Menschen auch im Zusammenleben. Es gibt Institutionen, die stehen über uns, Respektspersonen. Wenn die Polizei mich mit dem Auto anhält und meinen Führerschein sehen will, dann kann ich nicht einfach sagen, nee, will ich nicht, sondern da ist eine gewisse Ordnung. Da steht jemand vor der Staatsgewalt her über mir und hat mir was zu sagen. Oder wenn der Steuerbeamte mir meine Steuer abzieht, dann kann ich nicht sagen, nee, will ich nicht. Es gibt gewisse Regeln und gewisse Ordnungen. Respekt und Ehrfurcht vor Autoritäten ist zwar im Moment in unserer Kultur und Gesellschaft etwas kritisch gesehen, aber es gibt es. Und es heißt hier, ich beuge mich der Autorität. Und Gottesfurcht heißt, ich erkenne an, dass Gott über mir steht, dass er mir was zu sagen hat, dass er in mein Leben hineinreden darf und dass er das Recht hat zu sagen, was gut und böse ist. Und es ist so schön, dass Luther das mit der Liebe zusammenstellt, weil es ist im christlichen und jüdischen Glauben nicht einfach eine Unterwerfung unter Gott. Das ist ja das, was Islam bedeutet. Islam ist Unterwerfung. Ich unterwerfe mich der Macht und der Hierarchie. Aber im christlichen, biblischen Glauben ist es gepaart mit einer Beziehung, mit Liebe. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Es geht um eine Furcht, aber gepaart mit Vertrauen, mit Zuneigung, mit Liebe. Und die Hebammen fürchten Gott. Und das heißt, sie tun das, was er ihnen sagt. Und achten mehr auf das, als was der Pharao sagt. In der Apostelgeschichte heißt es später, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie achten mehr seinen Willen als den Willen des Pharao. Und sie nehmen dadurch Nachteile in Kauf. Gottesfürchtig zu leben heißt, ich versuche Gottes Willen zu tun, auch wenn es mir Nachteile bringt, weil ich weiß, letztlich segnet Gott es. Und das wird hier genau beschrieben. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er ihnen auch Nachkommen. Und da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil. Aber alle Töchter lasst leben. Gott segnet den Gehorsam. Gott segnet die Gottesfürchtigen. Die Welt lacht vielleicht. Und ja, vielleicht ist das Konto leerer, weil man Geld abgibt. Vielleicht ist auch die Zeit knapper, weil man sich einsetzt und in Gottesdienst geht. Aber Gott segnet die, die auf ihn hören und die, die ihn fürchten. Und doch wird das Leid schlimmer. Und die Geschichte bahnt sich jetzt an, wo dann Mose geboren wird. Das kommt aber zu einem anderen Zeitpunkt. Liebe Gemeinde, das war der Anfang der Exodus-Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Eine Geschichte, aber nicht einfach nur eine Geschichte, sondern etwas, was eine tiefe Wahrheit widerspiegelt. Und wir können viel für uns daraus lernen. Vielleicht legt Gott dir gerade eine Last auf. Aber vergiss nicht, Gott hat einen Plan. Er sieht das Gute in Zukunft und er trägt. Und er legt dir nicht mehr auf, als du tragen kannst. Sei geduldig, sei gottesfürchtig wie die Hebammen. Gott wird dich segnen und wird dich halten. Sei hoffnungsvoll. Sein Rettungsplan entfaltet sich. Und wir können auf Jesus schauen, haben auf ihn geschaut zu Weihnachten. Und wir können in ihm sehen, wie sehr Gott hilft und wie sehr Gott uns liebt. Nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.